Wir haben schon alle möglichen Varianten vorgestellt, wie man seine Oberfläche so verschönern kann. Und es ist auch wichtig, dass man seine Oberfläche behandelt und nach Möglichkeit verschönert, weil in so einer Wettbewerbsgesellschaft, in der wir leben, der allererste Eindruck zählt. Nachweislich hast du irgendwie 15 bis 30 Sekunden, bis dein Gegenüber sich eine Meinung von dir gebildet hat. Das bedeutet, in 15 bis 30 Sekunden kann man eigentlich kaum was sagen, sondern die äußere Erscheinung ist es, die zählt. Dann hat sich irgendein Urteil beim anderen gebildet, das man zwar noch korrigieren kann, wenn man die Zeit dazu bekommt, aber vielleicht eben auch nicht mehr. Gerade wenn man auf Suche nach einem Partner ist, dann muss man also gucken, dass die Oberfläche entsprechend interessant gestaltet ist, um nicht gleich schon sozusagen ausgesiebt zu werden. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Oberflächen täuschen können. Ja, unsere ganzen Märchen, die wir als Kinder gehört haben, die haben uns das erklärt. Das Aschenputtel, der Froschkönig noch ein bisschen mehr, ne? Über den Unterschied zwischen der Oberfläche und dem, was sich dann dahinter verbirgt. Wie gehen wir jetzt damit um? Dass das trügerisch sein kann. Es wird noch ein bisschen komplizierter. Denn unwillkürlich ist es so, dass wir Schönheit irgendwie anziehend, attraktiv oder liebenswert finden und uns eigentlich wünschen würden, dass das, was Schönes, auch wahr und gut ist. Und man hat ja den Spruch, das Gute, Wahre und Schöne oder Wahre, Gute und Schöne. Aber dummerweise ist nicht alles, was wir als schön empfinden, deswegen alleine schon wahr und gut. Und das kann einem manchmal ganz schön Kopfzerbrechen machen. Manchmal trifft man Leute, die schön sind und stellt fest, dass das keine besonders guten Menschen sind. Und manchmal trifft man Leute, die sehr unscheinbar ausschauen und gut aussehen können. Aber irgendwas in uns möchte glauben, dass das Schöne gut ist. Irgendwas in uns spricht auf Schönheit an. Und weil das so ist, werden wir auch immer angesprochen, indem uns Schönheit präsentiert wird. Wenn man nur heute mal guckt in die großen Zeitungen, die Internetausgaben, Spiegel.de zum Beispiel, berichtet über die Wahl zur Miss Universum. Ob die jetzt schon gewonnen haben, weiß ich nicht genau. Welt.de präsentiert uns Julia Siegel und die FAZ.de, die zeigt uns folgendes Bild. Oh, die hatten keine Frauen. Aber dafür den neuen Suzuki. Amazon.de hat ein Buch im Angebot von der Biologin Nancy Atkoff und das heißt Nur die Schönsten überleben. Die Biologin weiß natürlich, dass es sozusagen ein Selektionsvorteil ist, wenn man gut ausschaut. Und dass das tatsächlich so ist, habe ich in einem anderen Artikel gelesen. 5 Dinge, die Frauen an Männern lieben. Jetzt wird es ein bisschen schlecht für die Männer. Also die Nachricht ist nämlich die, dass in dem Maß, wie Frauen selbstständig, wirtschaftlich unabhängig und so geworden sind, selbstbewusst geworden sind, dass Frauen anfangen, das zu tun, was Männer schon immer getan haben, nämlich sich ihren Partner nach der Optik auszusuchen. So, aber wie? Das ist jetzt das Interessante. Und das wird erstmals enthüllt von einer gewissen Bettina Seib, die sagt, also Ratschlag an alle Frauen, die auf Partnersuche sind. Erstens schauen Sie ihm ins Gesicht. Wenn Ihnen ein Mann gefällt, spricht vieles dafür, dass er symmetrische Gesichtszüge hat, denn Schönheit ist eng mit Ebenmäßigkeiten verknüpft. Jetzt wird's interessant. Eine Studie mit 86.000 Paaren in den USA ergab, dass Frauen mit symmetrischen Partnern mehr Orgasmen hatten. Unser Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, vermessen Sie einfach Ellbogen, Füße, Hände und Ohren mit einem Maßband. Sie sollten gleich lang sein. Nicht nur der Sex mit symmetrischen Männern ist besser, sondern auch Ihre Gene. Ich habe überlegt, war das die April-Ausgabe? Nein. Zweitens, achten Sie auf große Männer. Es wird noch besser. Ein hoher Wuchs ist ein Indiz für eine gute soziale Herkunft sowie für bessere Karrierechancen. So sind Männer aus den oberen Gesellschaftsschichten im Schnitt 10 Zentimeter größer als Gleichaltrige der unteren Klassen. Alle Jungs aus den unteren Klassen. Und glauben Sie keinem Mann, der unter 1,85 ist und Topmanager werden will, denn er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Der Herr Sarkozy hat es nicht gelesen. Der ist 1,68. Nebenbei bemerkt, je größer, umso symmetrischer und damit attraktiver sind Männer. Drittens, das hat mich besonders geärgert, misstrauen Sie Männern mit Bärten. Nicht nur, dass Gesichtshaare Brutstätten für Keime sind. Boah. Meist, jetzt kommt's, verstecken Männer hinter Bärten auch asymmetrische oder schlimmer noch, feminine Gesichtszüge. Letzteres kann ein Hinweis auf Testosteronmangel und damit eine schlechtere Fortpflanzungsfähigkeit sein. Jetzt wissen wir, was Sie suchen, einen Zuchtbullen. Letzter Tipp, schnuppern Sie an ihm. Vertrauen Sie Ihrer Nase, aber nur, wenn Sie keine Pille nehmen. Dann nämlich fühlen Sie sich olfaktorisch, also vom Geruch her, zu Männern hingezogen, die einen anderen Körpergeruch und damit ein anderes Immunsystem haben als Sie selbst. Je größer der Unterschied des Körpergeruchs, umso geringer die Gefahr von Inzucht bei potenziellen Kindern. Ich sag's ja, Zuchtbullen. Also, der Weg zum ehelichen Glück führt über 1,85. Das alles wäre jetzt einfach nur witzig, dämlich oder absurd. Aber ich erinnere mich, ich habe vor anderthalb Jahren mal ein Gespräch gehabt, ein langes, ausführliches Gespräch mit einer Frau, die extrem unglücklich war in ihrer Ehe und mal so ihren ganzen Frust abgelassen hat. Irgendwann habe ich dann gefragt, sag mal, warum hast du denn eigentlich geheiratet? Und dann hat sie lange überlegt und das Einzige, was ihr eingefallen ist, ist, er hat gut ausgeschaut. Er schaut immer noch gut aus und er ist vor allen Dingen über 1,85. Jetzt schauen wir uns einen Mann an, der versucht, den Schönheitsidealen wenigstens ein bisschen nachzukommen. Seine Startvoraussetzungen sind schlecht, sehr schlecht, aber er tut, was er kann. Ein Ausschnitt aus dem Film Hitch, der Date-Doktor, den haben wahrscheinlich einige gesehen und insofern erkennt er Albert Brenneman.
Ist das wirklich nötig? Haben Sie Ihren Rücken mal gesehen?
Nein, aber ich sehe meine Vorderseite und vielleicht sollten wir ein paar Sit-Ups machen.
Ah, Gott, Maria und Balthasar!
Okay. Wir alle messen uns selber oder werden gemessen an Vorbildern, an die wir nur ganz schwer rankommen. Eben. Viele von den Bildern sind künstlich verschönt, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf. In Spanien haben sie jetzt ein Mindestgewicht oder Mindest-Body-Mass-Index für Models eingeführt, damit Mädchen nicht ständig diese kranken Magermodels vorgeführt bekommen und dann magersüchtig werden. Die andere Geschichte ist das Durchschnittsalter der Leute, die wir ständig als Schönheitsideal präsentiert bekommen und der Jugendwahn, der damit verbunden ist. Das bedeutet, je älter man wird, desto mehr entfernt man sich von dem Ideal und kann damit überhaupt nicht mehr mithalten. Auch das ist eine Sache, die jetzt einigen Leuten bewusst geworden ist und die sich umkehrt. Aber das bedeutet, der normale Mensch fühlt sich minderwertig, wenn er sich damit vergleicht. Und wenn wir uns so die Problemzonen anschauen, mit denen wir es zu tun haben, dann muss man sagen, die allererste Problemzone sitzt oberhalb vom Hals. Nämlich im Kopf. Die Minderwertigkeitsgefühle, die Ängste, mit denen wir uns dann da plagen, die Ängste nämlich deswegen, dass wir nicht akzeptiert wären oder nicht so akzeptiert sind, nicht so gefragt sind, nicht so in sind, wenn wir nicht ausschauen, wie die paar wenigen, die wir jeden Tag vor Augen geführt bekommen. Die machen uns manipulierbar und wir werden auch ganz kräftig manipuliert, denn die Mode und die Schönheitsindustrie verdient ein Schweinegeld an uns. Und wenn man die kosmetische Chirurgie noch dazu nimmt, dann erst recht, weil die uns versprechen, ob zu Recht oder nicht, dass sie uns diesem Ideal wenigstens ein bisschen ähnlicher machen. Und je mehr Leute dann kosmetisch oder gar mit Schönheits-OPs zuschlagen und das fängt ja mit harmlosen Sachen wie Zahnspangen an und endet dann bei Fett absaugen, Brust vergrößern, Lippen aufspritzen und was nicht alles. Nur je mehr diese Spirale sich weiterdreht, desto höher steigen die Ansprüche und desto schwerer wird es mitzuhalten. Vor allen Dingen, wenn man nicht Tausende von Euros reinbuttern kann. Aber wie unrealistisch es ist, überhaupt mithalten zu wollen, zeigt ein kleiner Clip, den wir jetzt einspielen. Den hat die Kosmetikfirma Unilever gemacht. Die hat eine Initiative für wahre Schönheit gestartet, zumindest ihre Marke darf. Ah, und bevor wir das sehen, noch ein kleines Bild von der amerikanischen Firma. Die wirbt mit diesem Foto und sagt, you've never looked smarter. Also du hast noch nie schlauer ausgesehen. Ich muss mal aus dem Bild gehen. Wofür werben die? Weiß es irgendjemand? Naja, nichts mit Zähnen zu tun. Ah, guter Tipp. Nein, für Brustimplantate, also Silikonimplantate. Das jetzt mit Intelligenz, also you never looked smarter zu assoziieren, das ist schon ein krasser Zug, oder? Aber gut, so schaut's aus. Aber jetzt schauen wir uns diesen kleinen Clip eben von DAF an und dann sieht man mal, was da dahinter steckt. So toll, was man alles machen kann mit ein bisschen Kosmetik und Computern, oder? Keiner von uns hat eine Chance, sich damit zu messen. Andersrum gesagt, jeder von uns könnte auf dem Plakat so gut ausschauen. Aber so ist halt nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind wir ständig von solchen Bildern umgeben. Und diese Bilder, die hinterlassen ihre Spuren in unserem Kopf, in unserem Selbstwertgefühl. Und es ist eine alte Weisheit, die Menschen schon immer gekannt haben, dass das, was wir anschauen, Macht über uns gewinnt. Deswegen haben die Herrscher in der Antike überall ihre Bilder hinterlassen. Die Kaiser haben ihr Bild auf Münzen geprägt und überall in den Städten haben sie Standbilder von sich aufgestellt, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und die, die die Bilder angeschaut haben, die haben gesehen, wer das Heft in der Hand hält und sie haben gewusst, dass sie es nicht sind, in dem Moment, wo sie das Bild gesehen haben. Vom Anschauen dieser Bilder werden wir aber nicht automatisch schöner, es sei denn, wir kaufen die damit beworbenen Produkte und auch dann ist es nicht garantiert. Aber was wir werden, ist, wir fühlen uns ein bisschen ohnmächtiger und wir fühlen uns ein bisschen unglücklicher, weil wir eben ständig signalisiert bekommen, du gehörst nicht zu denen, die richtig gut ausschauen. Und es mag ja sein, dass es okay ist, sich nach oben zu orientieren, weil wir uns alle entwickeln und vielleicht in dem Sinn auch verbessern wollen. Nur wenn wir uns nach oben orientieren, dann wäre die Frage für uns heute, oder ist unsere Frage an euch alle heute, machen wir es doch richtig. Wozu irgendwie so ein paar Models nehmen, die vielleicht gut ausschauen, aber sonst nicht viel zu sagen oder zu melden haben, die auch nur Produkte sind von der Industrie, die uns da vor Augen gestellt werden? Suchen wir uns ein besseres Bild, an dem wir uns orientieren können. Und es ist interessant, wenn man unter dem Aspekt in die Bibel schaut, das allererste, was wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, ist, dass Gott den Menschen schafft zu seinem Bild. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den alten Kaisern und so, die überall ihre Standbilder aufgestellt haben, dann sehen wir, Gott verzichtet drauf, aber er stellt überall lebendige Bilder von sich auf, um zu zeigen, es ist seine Erde, es ist seine Welt, die seine, wie soll ich sagen, Platzhalter oder so sind. Oder vielleicht auch seine Verwalter, seine Vertrauten. Und wir sehen, wie schon ganz am Anfang dieser biblischen Geschichte, diese Beziehung zwischen den Menschen und Gott zerbricht, Misstrauen einzieht, der Kontakt abreißt und dieses Bild, was ursprünglich gestimmt hat, plötzlich entstellt, verzerrt, zerstört wird. Plötzlich spiegelt das, was Menschen tun, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit der Schöpfung umgehen, wie sie mit Gott umgehen, nichts mehr wieder von dem, wie Gott ist. Wenn wir noch ein bisschen weiter blättern, lesen wir, dass Gott in dem Versuch, das Leben der Menschen, das aus dem Ruder gelaufen war, zu ordnen, ein Verbot gibt, an das wir uns heute nicht mehr halten, auch aus gutem Grund, nämlich keine Bilder zu machen, weil er weiß, wer die Bilder kontrolliert, der kontrolliert die Köpfe und das Bewusstsein der Menschen. Und wer Bilder manipulieren kann, so wie wir es jetzt erleben, der kann auch Menschen, Herzen und Seelen manipulieren. Also sagt Gott, Finger weg von Bildern. Und dann kommt die entscheidende Wendung. Nämlich in Jesus. Vom Jesus heißt im Neuen Testament, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und gerade deswegen ein wahrer Mensch. Und wir alle sind vielleicht auf dem Weg dahin, wahre Menschen zu werden, aber in Jesus sehen wir, wie wahres Menschsein ausschauen kann. Denn wahres Menschsein bedeutet eben, Gott wiederzuspiegeln, seine Herrlichkeit, wie der Paulus sagt, wiederzuspiegeln. Und viel von dem ist uns verloren gegangen. Wir bleiben weit hinter dem zurück, was möglich wäre. Jetzt nicht nur von der äußeren Schönheit, sondern auch von der Schönheit, wie wir unser Leben gestalten, wie wir in unseren Beziehungen miteinander umgehen, was wir aus unseren Talenten machen, künstlerischen Talenten, beruflichen Talenten und so. Viel von den Möglichkeiten verplempern wir, weil wir falsche Prioritäten setzen und weil wir ständig dabei sind, falschen Bildern nachzueifern, die uns nicht glücklicher machen, sondern am Ende oft genug einfach unglücklich und kaputt. Und es ist im Neuen Testament davon die Rede, dass es einen Verwandlungsprozess gibt. Denn wenn wir uns auf dieses Bild einlassen und wenn wir uns dieses Bild vor Augen stellen lassen, wenn wir uns an dem orientieren, dann findet eine Verwandlung statt, dass wir dem ähnlich werden, so wie andere Bilder auch irgendwann ihre Ausprägung in uns schaffen. Das ist mehr als nur eine Sache, die wir uns einbilden. Und es zeigt uns, es gibt eine andere Art von Schönheit, die vielleicht auf einer höheren Ebene liegt und die nicht in dem Maß, wie ich älter werde, einfach verblasst und endet und dahin geht, sondern eine Quelle von Schönheit, die unerschöpflich ist, also Schönheit ohne Verfallsdatum. Und ich glaube, der eine oder andere hat es von uns auch schon gemerkt, es gibt alte Menschen, die trotz Alter eine unglaubliche Ausstrahlung haben können und auch richtig schön aussehen können, wenn man mal die dämlichen Jugendideale einfach weglässt. Es gibt wunderschöne Fotografien von alten Menschen. Also eine Schönheit, wo man keine Angst haben muss, alt zu werden, weil es mehr ist als nur gleichmäßige Gesichtszüge und eine glatte Oberfläche. Wenn wir uns auf so ein Bild einlassen, dann kriegen wir auch eine Gelassenheit gegenüber all den anderen Bildern und den Botschaften, die die unterschwellig die ganze Zeit transportieren, um zu sagen, hier, gib Geld dafür aus, streng dich an. Den Ansprüchen, die diese Bilder an uns richten, was sie von uns fordern. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn wir in dieses Bild Gottes umgestaltet werden, das auch sowas wie Disziplin oder Konzentration von uns erfordert. So wie wenn du äußerlich gut ausschauen willst, wenn du einen Waschbrettbauch haben willst, dann musst du halt ins Fitnessstudio gehen. Oder wie Albert Brenneman vorhin vorgeschlagen hat, der wollte ein paar Sit-Ups machen. Der hätte wahrscheinlich ein paar tausend Sit-Ups machen müssen, um seinen Bauch wegzukriegen und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber immerhin. Und so ist es auch, dass wir uns von Gott immer wieder dieses Bild vor Augen stellen lassen müssen, damit wir dahin verwandelt werden. Aber wenn das passiert, dann verändert es auch die Art und Weise, wie wir uns selber, wie wir andere, wie wir das ganze Leben und die Welt sehen. Jesus hat noch eine interessante Sache mal gesagt, nämlich selig sind die, die ein reines Herz haben. Und damit meint er, selig sind die, die eins wollen mehr als alles andere, nämlich Gott kennen und ihm gefallen. Selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Gott, den man nicht sehen kann, der unsichtbar ist. Auf einmal bekommst du einen Blick. Plötzlich werden die Dinge und die Menschen durchsichtig und du siehst, was dahinter ist. Es gibt manche große Heiligen und manche kleine Leute, die niemand kennt, die so ein intensives Leben mit Gott geführt haben, dass sie tatsächlich auch anderen Leuten in die Herzen schauen konnten. Irgendwie eine Ahnung haben und hinter der Oberfläche sehen, was sich da regt. Und wir oft genug bleiben an der Oberfläche hängen und werden davon geblendet oder abgestoßen und beides kann völlig falsch sein. Manchmal ist es auch richtig. Das heißt, da steckt ein Riesenpotenzial drinnen. Ich möchte ein Gedicht, eigentlich ein Gebet, zum Abschluss von jemand vorlesen, der vor 1500 Jahren oder mehr als 1500 Jahren gelebt hat, 1600 eigentlich, Aurelius Augustinus, einer der großen Kirchenväter und einer großen lateinischen Schriftsteller. Und der schreibt in seinen Bekenntnissen zum Thema Schönheit Folgendes. Jemand, der immer Schönheit gesucht hat und verzweifelt gesucht und nicht gefunden hat, bis er Gott gefunden hat. Und darüber schreibt er und schreibt, spät habe ich dich geliebt, o Schönheit. So alt und so neu, spät dich geliebt. Und siehe, drinnen warst du und ich draußen, suchte dich da und warf mich auf all das Schöne, das du gemacht, und war doch selbst zu hässlich. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Fernab hielt ich von mir all das, was doch nicht wäre, wäre es nicht in dir. Da hast du gerufen, geschrien, den Bann meiner Taubheit gebrochen, hast geblitzt, gestrahlt und meine Blindheit verscheucht. Deinen Duft habe ich geatmet und seufze nun nach dir. Ich habe dich geschmeckt und hungere und dürste nun. Du hast mich berührt und ich bin entbrannt in Verlangen nach deinem Frieden. Man sieht, wie leidenschaftlich der schreibt. Am Ende von seinem Leben, wo er eigentlich schon ein alter Mann war. Und vielleicht kann es ein kleiner Hinweis, eine Richtungsangabe sein, wie wir eine Schönheit finden können, die mehr ist als eine, die man kaufen kann, aber eben auch eine, die man nicht mehr verlieren kann. Und wenn wir ein bisschen Sehnsucht wecken konnten mit dem Abend, dann sind wir alle sehr glücklich. Ich würde gerne einfach ein kleines Gebet mit uns sprechen und dann haben wir noch ein Lied, dem ihr zuhören könnt oder in das ihr euch mit hineinnehmen lassen könnt, dass das Thema nochmal ein bisschen variiert. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir ein authentisches Bild von Gott sehen können. In deiner Art, wie du redest, wie du auf Menschen reagierst. Wie du Liebe über alles stellst. Wie du selbstlos bist. Wie du nicht den eigenen Vorteil suchst, sondern alles gibst, um uns zu finden. Ich danke dir, dass Schönheit mehr ist als das, was wir ständig vor Augen gehalten und angeboten bekommen. Und deine Schönheit hat einen höheren Preis, aber auch einen höheren Wert als all das. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unser Leben so führen können, dass die Sehnsucht, von der wir gerade in dem Gedicht, in dem Gebet gehört haben, in uns wächst und zunimmt und dass es uns von innen raus verändert und dass, wenn wir dann irgendwann mal zurückschauen auf unser Leben, wir Schönheit sehen, nicht nur im Spiegel, sondern in vielen Geschichten, die sich abgespielt haben und Dingen, die entstanden sind. Amen.